Der Podcast wird präsentiert von der Lepra-Mission Schweiz. Zusammen helfen wir den Ärmsten aus der Not. lepramission.ch.
Ja, ich bin in einem Alkoholikerhaushalt aufgewachsen. Also da hat dazu Gewalt gehört. Also Vater hat Mutter geschlagen, die Mutter hat mich geschlagen. Vor allem viel, viel Angst. Oder wie wird es sein, wenn die Eltern wieder heimkommen und betrunken sind?
Fenstergespräche. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Beim Podcast Fenstergespräche schauen wir ja immer ins Leben, also ins Feister von Leuten. Ich bin Martin Diener und heute bei mir jemand, der auch viele Jahre in diese Feister hineingeschaut hat von Leuten. Verena Birchler war die erste Moderatorin vom Fenster zum Sonntagtag. Herzlich willkommen, Verena.
Danke vielmals für die Einladung.
Vor genau 30 Jahren ist Fenster zum Sonntag auf Sendung. Du hast den Tag gemacht. Was hast du für Erinnerungen an die Anfangszeit?
Ja, es ist natürlich sehr, sehr komisch gewesen, weil wir sind in das Projekt hineingestartet und haben überhaupt keine Ahnung gehabt vom Fernsehmachen. Also mindestens mal ich auf jeden Fall. Und auf das Mal ist man da in einem Studio und man weiss, es wird wirklich schweizweit ausgestrahlt. Und ja, wir haben natürlich auch viele Fehler gemacht, aber wir sind halt einfach ein bisschen blauäugig drin. Es ist, glaube ich, nicht so schlecht gewesen, sonst hätte es nicht so lange überlebt. Aber es war komisch, vor allem in etwas hineingehen, wo man wirklich selber keine Ahnung hat.
Und du bist nachher ein Gesicht, das man eben in der ganzen Schweiz gesehen hat. Was hast du da? Ich glaube, das war früher noch ein bisschen anders als heute. Also früher sind es ja noch Fernsehstars, wenn man am Samstagabend oder am Sonntagmorgen oder irgendwann mal im Fernsehen gekommen ist. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Haben die Leute gesagt, ah, sie sind doch die vom Fernsehen im Laden, oder wie war das?
Ja, das ist tatsächlich so gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mit dem nicht gut können umgehen. Ich bin, da glaubt man fast nicht, aber ich bin eher ein schüchterner Typ. Und als ich gemerkt habe, die Leute schauen mich an und fangen an zu reden, dann habe ich mich irgendwie ganz komisch gefühlt. Und ich habe das über all die Jahre, als ich es gemacht habe, ich bin mit dem nicht gut klargekommen, dass ich meine Nachfolger, jetzt zum Beispiel ein Rudi Osoran oder du, ihr könnt das viel besser.
Meint man, ich bin auch ein Schüchter.
Okay, aber das glaubt man ja einem nicht. Aha. Und das hat mir wirklich Mühe gemacht. Ich habe gemerkt, kein Fernsehen ist nicht wirklich mein Medium. Und ich habe das, glaube ich, 6 Jahre, ich weiss es nicht mehr genau, gemacht. Und das ist gut gewesen. Ich habe viel gelernt dabei, habe aber auch gemerkt, zum Beispiel Radio oder Schreiben ist so mein Medium gewesen. Das habe ich dann gemerkt. Ja, ich habe nicht so gut können umgehen damit. Ich habe mich immer verstecken. Und das sollte man ja eigentlich nicht, wenn man sich ins Fernsehen hebt.
Man sagt ja auch, wenn man den Kopf zum Fenster aushebt, dann kann es einem auf den Kopf regnen. Hat es meistens positive oder auch negative Feedbacks gegeben von den Leuten, die dich dann angesprochen haben?
Also mehrheitlich sind Feedback positiv gewesen. Es hat natürlich Leute gehabt, die sich an meiner Art gestört haben. Das verstehe ich auch. Ich wirke manchmal ein bisschen burschikos und so. Oder ich bin jemand, der halt wirklich journalistisch nachgefragt hat. Also wenn mir jemand irgendeine fromme Antwort mit frommen Wörtern gebracht hat, dann habe ich natürlich da nicht so stehen lassen. Das ist manchmal nicht so gut angekommen, vor allem beim frommen Publikum. Wenn ich dann gemerkt habe, da habe ich schmunzeln müssen, wenn der Gast gut war, dann war die Sendung gut gewesen. Und wenn der Gast mal nicht gut war, dann habe ich einen schlechten Job gemacht. Das ist so ein bisschen so durchgegangen. Aber mehrheitlich sind Feedback anständig gewesen. Es hat dort mal ja noch keine Social Media und so gegeben.
Was ist dein Highlight von dieser Zeit beim Fenster zum Sonntag?
Also etwas, wo ich mich sehr gern daran erinnere, ist eine Weihnachtssendung mit dem John Bruck in Davos. Ich habe es mit ihm immer sehr gut gehabt. Das war ein Country-Sänger gewesen. So in meiner Generation kennt man den noch.
Ich kenne ihn auch.
Du kennst ihn auch. Und ich habe ihn geliebt, wirklich. Und wir haben es sehr gut gehabt miteinander. Und in Davos haben wir wirklich eine sehr schöne Weihnachtssendung aufgenommen. Und einmal weg vom Studio. Das war eben wirklich auch schön gewesen. Das war so ein Highlight gewesen für mich. Oder ein anderes war, wo man eine ganze Sendung auch nicht im Studio ist. Interessant, meine Highlights sind außerhalb vom Studio. Wo wir mit dem Mountainbike übers Zürcher Oberland gefahren sind und immer so an Top-Aussichtspunkt habe ich mit einem Gast, der mich begleitet hat, haben wir einmal wieder einen Talkteil gemacht. Das war cool.
Sehr cool. Und was war so ein bisschen der Tiefpunkt gewesen, das, was dich heute noch reut, ein Gast, der komplett in die Hosen ist, wo er euch dann fast gezofft hat oder wo es kein Happy End für die Sendung gegeben hat?
Kein Happy End. Also, wir mussten die Sendungen canceln. Tatsächlich, wo wir nicht ausgestrahlt haben. Also, ich mag mich erinnern, es war mal eine Sendung zum Thema, irgendwie um Sex gegangen. Und genau, wir haben irgendwie so die Idee gehabt, wir lassen einen Nicht-Christ und einen Christ nehmen wir in die Sendung und dann schauen wir mal quasi, wer gewinnt. Also, so doof sind wir gewesen, oder? Und dann haben wir irgendwie einen gehabt, der so einen Sex-Store geleitet hat. Und dann eine Frau, oh, wirklich mal sagen, mit der hätte man sich einfach keinen Sex vorstellen können. Sorry, wenn ich das so sage. Aber es ist wirklich so ein altes Mammeli mit Bürzi gewesen. Ich weiss auch nicht, was sich der Dotsmann den Tag davor gestellt hat. Und die zweite haben beide Sachen rausgelassen. Da konnte ich auch nicht mehr auffangen mit kritischem Hinterfragen. Das weiss ich noch. Das war eine Sendung, wo ich froh war, wie man die gestrichen hat. Ich habe mich dort schon unwohl gefühlt während der Sendung. Und andere hat es gegeben, wo zum Beispiel ein Politiker, den ich eben mal schon krachten hatte mit dem vor der Sendung. Aber die Sendung ist dann eigentlich in Anstand über die Bühne gegangen. So. Ja.
Fangen wir in deinem Leben mal ganz vorne an. Deine Kindheit war ja nicht einfach gewesen. Was hast du da erlebt?
Ja, ich bin in einem Alkoholikerhaushalt aufgewachsen. Und wer das auch erlebt hat, weiss ungefähr, was das bedeutet. Also da hat zu Gewalt gehört, Missbrauch gehört, komische Situationen. Vor allem viel, viel Angst. Oder wie wird es sein, wenn die Eltern wieder heimkommen und betrunken sind? Also Vater hat die Mutter geschlagen, die Mutter hat mich geschlagen. Dann sind manchmal komische Leute da gewesen, wo ich keine Ahnung hatte, was das für Leute sind. Ich weiss noch einmal, ist auf einmal ein Transvestit da gewesen. Jetzt muss man aber wissen, dass ich jetzt bald 70 werde. Da hat man da noch nicht mal gewusst, was ist das? Und ich denke, was ist das für ein komisches Mensch da? Und so, vor allem eben immer so das Unerwartete und die Gewalt und die Angst und Unsicherheit. Das hat so mein Leben, meine Jugendzeit prägt.
Jetzt müsste ja eigentlich die Hei der Ort sein, wo man sich wohlfühlt, wo man vom Stress vom Alltag in der Schule, auf dem Pausenplatz, was auch immer, kann gehen, sich erholen, sich entspannen, aufdanken, sicher sein.
Das habe ich natürlich so nicht erlebt. Also, ich habe wirklich nie irgendwie Sicherheit erlebt. Ich habe nie erlebt, dass ich gern heimgekommen bin, weil ich ja immer nicht gewusst habe, was ist jetzt wieder, wo nicht gut ist. Und ich bin auch sehr viel davon gelaufen, zu Hause. Ich mag mich erinnern an eine Situation, da bin ich vielleicht etwa 12 gewesen. Da hatte ich so Angst gehabt und dann hatte ich dort einen guten Schulfreund gehabt. Der hat es auch nicht gut zu Hause gehabt. Und dann sind wir wirklich irgendwo etwa 3 Nächte in einer Höhle geschlafen. Dort haben wir zwar auch Angst gehabt, weil wir nicht gewusst haben, was kann da alles passieren, oder? Aber wir haben einen Angst gehabt. Also, es war eine normale Freundschaft gewesen. Also, nicht irgendwie so eine Liebe oder so. Und ich bin sehr oft von daheim weggelaufen und dann halt einfach 2-3 Tage entweder bei Freunden untergekommen. Und das hat man meistens nicht einmal gemerkt.
Die Eltern haben es auch nicht gemerkt.
Also, da in selber eine Zeit ist der Vater sowieso schon, also, da haben die Eltern sind schon gescheiden gewesen. Der Vater ist, ich glaube, 10 gewesen, wo er gegangen ist. Die haben das nicht gemerkt. Weil die sind irgendwo neu abgehängt.
Was macht es heute mit dir, wenn du an die Zeit zurückdenkst?
Es ist noch komisch, die Leute verstehen mich manchmal nicht. Aber irgendwie, ich bin unglaublich dankbar, wie ich aus dieser Zeit rausgekommen bin, nämlich gestärkt. Ich musste sehr früh auf eigenen Beinen stehen. Ich musste sehr früh für mich selber sorgen. Und ich habe jetzt nicht einen Hass oder eine Wut oder eine Bitterkeit in mir drin. Und das kann man ja wie auch nicht machen. Also ich schaue das wirklich als ein Geschenk vom Herrgott an, dass ich so darüber reden kann. Und ich glaube, ich habe auch keinen Schaden. Gut, andere sagen vielleicht etwas anderes über mich, ich weiss es auch nicht. Aber wenn ich so zurückdenke, es ist nicht schön gewesen, es war nicht gut gewesen, ich wünsche das niemandem. Eben so das Heimatgefühl, das werde ich wahrscheinlich vermissen, bis ich sterbe, denke ich jetzt mal. Aber es hat mich auch stark gemacht und ich bin ein bisschen auch stolz auf mich, was aus einem Menschen werden kann, der eigentlich keine Perspektive, keine Chance hat. Aber ich habe immer wieder auch Menschen eine Zeit lang gehabt, die mich begleitet haben, über all die Jahre bis heute her. Und die haben mir Möglichkeiten geschaffen. Und aus irgendeinem Grund hatte ich Kraft gehabt, um diese Möglichkeiten zu nutzen. Das macht mich auch dankbar.
Als Kind hat man ja so Grundbedürfnisse, eben all das, was wir vorher aufgezählt haben. Es ist schon erstaunlich, wie du da daraus rausgekommen bist. Also wie schafft man es, dass man nicht in der Opferrolle bleibt?
Das ist eine schwierige Frage. Mhm. Wie schafft man es, dass man...
Also du weißt, was ich meine. Es gibt
ja, wo alles dann brauchen als Entschuldigung.
Und das Leben lang, und ich bin dort und man hat mir. Ja.
Mir hat mal eine Psychologin gesagt, ich könnte anstellen, fast wann ich will, ich könnte es mit meinem Leben, mit meiner Kindheit begründen. Und das hat mich so verrückt gemacht. Das ist für mich irgendwie wie ein Schlüsselmoment gewesen. Ich habe gedacht, du kannst doch nicht einfach für alles, was nachher schief läuft, Kindheit verantwortlich machen. Ich weiss, da ist man unterschiedlich. Vielleicht kommt mir auch noch zu gut. Ich bin ein Mensch, der eigentlich immer ein bisschen vorwärts schaut. Ist irgendwo in meinen Genen hinein, ich weiss doch auch nicht, oder Gott hat mir das so in mein Denken hinein manövriert. Ich schaue führen, und weil das mal war, kann ich ja nicht mehr ändern. Das ist ja gewesen. Aber ich kann meine Zukunft gestalten. Und da ist mir immer wichtig gewesen, dass ich mir überlege, was ich machen will, wie ich es machen will. Ich habe dann auch sehr, sehr intensiv gelebt als junger Mensch. Sei es sportlich gewesen, sei es auch gesellschaftlich gewesen. Und ich habe eigentlich immer nach vorne geschaut. Vielleicht hat mir das geholfen, um eben nicht in die Opferrollen hineinzukommen.
Aber es gibt einen Haufen Leute, die da gar nie daraus rauskommen und sich immer wieder wie da trainieren, verkrallen und sagen, ja, aber das und so und so. Das aber bringt nichts, oder? Nein. Das sollte man nicht machen.
Ich weiss, jetzt denken wahrscheinlich einen Haufen, ja, aber es ist ja so. Es hat vielleicht, ich weiss auch nicht, mit was sie zu haben, aber es bringt einfach nichts, immer zurückzuschauen, weil ich kann dort nichts ändern. Und ich habe aber gemerkt, irgendwann, ich habe ein ganzes Leben vor mir, auch jetzt noch, als ich pensioniert bin, ich habe noch viele Jahre vor mir. Man weiss nicht, wie viel, aber ich habe noch ein paar, das ein oder andere Jahr ist noch da. Und da kann ich habe in der Hand, was ich mit dem mache. Und ich überlasse nicht anderen, was es mit mir macht. Und ich wünschte mir, bei so vielen Geschichten, die ich manchmal auch höre, so, wenn ich mit Gruppenreisen unterwegs bin, da hört man ja viele Geschichten. Und ich wünschte mir manchmal so sehr, dass die Leute einfach mal sagen, so, jetzt ist Punkt. Ich mache jetzt einen Strich. Das darf irgendwie keinen Einfluss mehr haben auf mich. Jetzt, was mache ich noch mit dem Rest von meinem Leben? Der kann noch 50 Jahre sein oder 10 Jahre. Aber was mache ich mit dem?
Kann man das mit dem Kopf? Kann man da sagen, ich befehle jetzt mit meinem Kopf, meiner Seele, um das Defizit rauszutun?
Ich glaube schon, dass einiges Kopfarbeit kann sein. Natürlich nicht ganz. Irgendwo muss ja das Herz dann auch noch hinten nachkommen. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe so eine Zeit in meinem Leben, wo ich stark depressiv war. Und ich habe dann wirklich lernen, wenn so die negativen Gedanken gekommen sind, ich bin nicht mehr, ich kann mir nicht gern haben und. All die Sachen, die man kennt, da habe ich wie eine innere rote Karte gezückt. Ich war dort mal noch ein bisschen Fußballfan. Da habe ich so wie eine innere rote Karte gezückt und Stopp gesagt. Und ich glaube, man kann tatsächlich im Hirn auch etwas ein bisschen programmieren, dass man einfach, einen negativen Gedanken habe ich mir angewöhnt. Zum Beispiel, ja, ich kann das nicht. Aber ich will es probieren und vielleicht klingt es mir doch. Mich kann man nicht gern haben. Aber ich kenne zwei, drei Leute, die gleich noch gern mit mir zusammen sind. Einfach einen negativen Gedanken positiv vollenden. Das hat mir noch recht gut geholfen.
Thema Versöhnung. Was muss man machen, um sich mit seiner Geschichte zu versöhnen?
Du stellst ganz schwierige Fragen, weißt du
das? Das ist mein Auftrag.
Ja. Ach so. Um sich zu versöhnen, ja.
Oder wie hast du gemacht? Also, du kannst ja aus deinem Nähkästchen erzählen.
Ich glaube, versöhnen für mich war es schon auch ein Punkt gewesen, wo ich mich angefangen habe, mit Gott, mit dem Glauben zu beschäftigen. Ich habe mich relativ früh angefangen, mit Glauben zu beschäftigen. Mit Zen-Meditation, mit Buddhismus, mit allem. Also ich habe alles durchgemacht. Und wo ich dann gemerkt habe, da gibt es einen Gott, wo wirklich mich liebt, obwohl er mich kennt. Und das kann man ja wie nicht machen. Ich kann das auch nicht erklären. Das ist für mich wirklich ein Geschenk gewesen, zu merken, unabhängig von der Art, wie ich bin, wo vielleicht manchmal nicht passt, aber vielleicht manchmal auch schon. Hast du gemerkt, jetzt habe ich auch schon wieder positiv fertig gemacht.
Ja, super.
Das ist wirklich verinnerlicht in mir. Aber zu wissen, da gibt es wirklich einen Gott, der mich gern hat, mich meint und mir Möglichkeiten schafft, der hat mich versöhnt. Das hat mich ruhig gemacht und vielleicht auch wieder beziehungsfähig. Ich war natürlich beziehungsgestört, das ist ganz klar. Aber das hat mich vielleicht auch wieder beziehungsfähig gemacht. Oder dass ich auch wieder vertrauen konnte. Ich habe sehr lange nicht brüllen, viele Jahre. Ich habe sicher etwa 20 Jahre lang nicht brüllt. Und dann war irgendeine Situation, wo ich heute tatsächlich nicht einmal mehr weiss. Ich glaube, es war der Hund, wegen dem Hund, den ich hatte. Und dort dann wirklich irgendwie hat es einfach Klick gemacht. Ja.
Und dann hast du können brüllen?
Ja, dann konnte ich brüllen. Es ist noch interessant, was brüllen wird manchmal unterschätzt. Gut, es gibt dann die immer brüllen. Aber also heute ist das alles wieder okay. Auch wenn eine Nationalhymne läuft oder so.
Oder wenn die Schweiz gönnt, dann können wir ein bisschen heulen.
Ja, wenn ja, so ja. Irgendwie. Heute bin ich nicht mehr so Fußballfan, weil ich ein bisschen kritisch bin dem ganzen Sport gegenüber. Aber sonst so bei gewissen Sachen. Heute habe ich keine Probleme damit. Und das hat gezeigt, das Gefühl wieder, dass ich Gefühle wieder zulasse und dass ich den Menschen wieder vertraue.
Wir haben jetzt allgemein über die Versöhnung geredet. Wie hast du dich konkret mit deiner Mami, die dich immer wieder verprügelt hat, wie hast du das auf die Seite gebracht?
Das ist erst vor einigen Jahren gewesen. Und zwar, ich hatte wirklich so eine Grundangst in mir rein. Nicht mehr bewusst, habe ich gemerkt.
Also auch als erwachsene Person?
Ja, einfach so eine Grundangst von meiner Mutter. Weil es war wirklich brutal, wie sie auf mich zugegangen ist, mit Messer und Verschlagen und alles. Und dann, was war das? 10, 15 Jahre, ich weiß es nicht einmal mehr. Du siehst, Vergangenheit ist bei mir immer schnell weg. So. Da habe ich die Nachricht bekommen, dass meine Mutter am Sterben sei, ob ich sie noch sehen will. Und dann habe ich gesagt, nein, das will ich nicht. Und da habe ich mich wirklich, also da habe ich mich sehr abgrenzt, und zwar mit gutem Gewissen. Ich weiss, es gibt Leute, die sagen, nein, du musst Versöhnung heissen, du musst und so. Aber ich hatte ja permanent Angst gehabt. Und dann habe ich die Nachricht bekommen, dass sie gestorben ist. Und dann war wirklich wie wenn ein riesiger Felsblock runtergefallen wäre. Nicht nur ein Stein, sondern wirklich ein Felsblock. Und dann habe ich gewusst, jetzt kann sie mir nichts mehr machen. Jetzt, was aber gleich immer noch im Hintergrund war, ist die Frage, wieso ist sie so brutal zu mir? Und irgendwann, ich bin irgendwo unterwegs am Lauf, also nicht irgendwie in einem spirituellen Modus oder irgend so etwas, schiess auf das Mass oder Gedanken durch meinen Kopf, durch deine Mutter ist am Leben überfordert gewesen. Und das war ganz komisch gewesen, das war für mich der Punkt gewesen, wo ich verstanden habe, was da abgelaufen ist, von da an, wo ich geboren worden bin. Sie ist Witwe gsi, hat schon mal geheiratet gehabt, hat drei Kinder gehabt, hat einen Alkoholiker gehabt. Dann in den 50er, 60er Jahren, da hat die Frau, hat schwer gehabt als Alleinerziehende. Das sind ganz schwierige Situationen gewesen und sie hat mich nicht abgetrieben. Gut, hat man da auch noch nicht so gut können, aber, und da habe ich auf einmal verstanden, meine Mutter war am Leben überfordert gewesen und mir, in mir hat das einfach einen Knopf gelöst. Andere sagen, ja, aber wegen dem...
Das rechtfertigt es nicht.
Nein, es rechtfertigt es nicht. Aber ich habe mich dann können mit meiner Geschichte wirklich versöhnen. Ich habe gemerkt, jetzt ist weg. Jetzt ist weg. Jetzt ist wirklich nochmal ein Restart.
Boah, also, dass du das Mami nicht mehr hast sehen, das tut mir richtig weh. Also,
ja, ja,
für,
ja.
Für das, dich... Und für sie?
Es ist natürlich, ich weiss, da hat es jetzt einen Haufen Christen, die denken, ja, aber da hättest du jetzt also schon machen müssen. Ja, für mich nein. Weil für mich ist es, und ich bin auch froh gewesen, ich bin nie umgeben von Leuten, die mich drängt haben zu dem. Da bin ich auch froh gewesen. Mhm. Also ich hatte eben auch gute Leute an meiner Seite gehabt. Man muss nicht jede Hölle zocken.
Jetzt reden wir noch über etwas anderes. Jetzt reden wir über Kommunikation. Du bist eine Pionierin. Du bist in der Schweiz dort eine von den ersten gewesen, die Kommunikationskurs für Frauen angeboten hat. Wie bist du auf die Idee gekommen, respektive warum hat es das hier dann gebraucht? Warum hat es das hier noch nicht gegeben?
Ja, weil Frauen dort mal einfach noch nicht viel zu sagen hatten. Das war tatsächlich so gewesen. Also ich bin in einer Zeit aufgewachsen, da war das Frauenstimmrecht noch ganz jung gewesen. Frauen haben früher noch, das habe ich jetzt so nicht mehr erlebt, aber die haben noch die Unterschrift vom Mann gebraucht, das haben dürfen arbeiten und Auto fahren, glaube ich, auch. Und durch das haben die Frauen einfach auch nicht gelernt, sich auszudrücken. Und das war so die Phase gewesen, es waren so die 68er, 70er Jahre gewesen, wo dann halt eben wirklich etwas aufgebrochen ist. Und ich bin in vielen Gremien immer die erste Frau gewesen und die jüngste. Und ich habe irgendwie gemerkt, das ist einfach nicht richtig. Und dann hat es 700 Jahre vier von der Schweiz gegeben und Künstler haben hier gestreikt. Und ich habe gefunden, ja, streiken, das ist ein bisschen einfach, ich will ja etwas dazu beitragen. Und habe gefunden, mein Beitrag zu 700 Jahre vier ist, dass wir Frauen gesprächsfähig machen. Und haben dann hier angefangen, so langsam, aber sicher so Frauen Rhetorik-Kurs aufbauen. Später haben die Männer gesagt, sie wollen auch. Dann haben wir halt die auch noch dazu genommen. Und das ist über viele, viele Jahre sehr, sehr ein grosses Bedürfnis gewesen. Also heute noch kommen die Frauen auf mich zu und sagen, du, vor 30 Jahren bin ich einmal bei dir in einem Kurs gewesen. Das hat mir viel gegeben. Und das freut mich natürlich. Mit der Zeit hat man dann gemerkt, vor allem so an Ausbildungsstätten, da habe ich oft auch Kurs gegeben, da hat man gemerkt, jetzt hat es einen Wandel gegeben. Kind, Mädchen auch in der Schule müssen früh anfangen, Vorträge halten. Und es ist immer weniger nötig gewesen. Heute können sich Frauen sehr gut verbalisieren.
Bist du ein bisschen stolz, dass du da quasi Steigbügelhalter für Frauen gewesen bist?
Es ist sicher ein guter Punkt gewesen. Ich bin aber natürlich nicht die Einzige gewesen. Es hat auch noch andere auch gehabt. Eben, es war so ein bisschen Aufbruchsstimmung gewesen. Und ich habe einfach die Chance genutzt und ich habe sie gerne genutzt.
Jetzt werden ja Leute, die sich für die Rechte der Frauen einsetzen, auch als Feministin betitelt. Siehst du dich als Feministin?
Kommt drauf an, wie wir es anschauen. Ich finde immer, dass man nimmt das so wie als Schimpfwort. Warum eigentlich? Und das hat schon auch etwas mit dem Denken zu tun. Wenn wir keinen Feminismus wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass es keinen Feminismus braucht. Und dann gibt es auch keine Feministinnen mehr. Aber das ist ja so ein bisschen ähnlich so wie mit der Sprache. Wegen Gender. Ja, wenn wir nicht wollen, dass da in der Sprache das durchgeht, dann müssen wir schauen, dass es nicht braucht. Die Begrifflichkeit, also es sind immer ja nur Symptombehandlungen. Es sind immer tiefer liegende Probleme. Und solange die Frauen immer noch nicht gleichberechtigt sind, jetzt zum Beispiel wie in den skandinavischen Ländern, wo ja ganz ein anderes Frauenbild herrscht, solange braucht es halt den Feminismus. Und wenn man findet, ich finde, da will mich für das einsetzen, ja, dann bin ich halt eine Feministin. Das ist ja auch nur ein Label.
Nimmst du es wirklich noch so wahr, dass Frauen in den Köpfen der Mehrheit immer noch an Herd gehören, weniger sollen verdienen? Oder sind wir da auf einem guten Weg? Haben wir schon eine gute Art in der Schweiz gefunden?
Sagen wir so, wir sind auf dem Weg. Ich bin kürzlich auf einem Flug gewesen. Da war eine Pilotin, die das Flugzeug gesteuert hat. Neben mir ist ein Mann gesessen. Der war so zwischen 35 und 40 gewesen. Und nach der Landung sagt er zu mir, ja, für eine Frau hat sie da nicht schlecht gemacht. Solange solche Sätze von einem 35- bis 40-Jährigen fallen, das ist ein sympathischer, netter junger Mann gewesen, solange solche Sätze fallen, sind wir noch nicht am Ende angelangt.
Lepra raubt den Menschen ihre Würde, Hoffnung und Familie. Dabei ist Lepra heilbar. Mit einer einfachen, wirksamen Therapie sind Kranke nach 72 Stunden nicht mehr ansteckend. Wenn man Lepra schnell erkennt und heilt, kann der Kreislauf von Ausgrenzung und Armut durchbrochen werden. Mit einer Spende von 100 Franken helfen sie drei Menschen rechtzeitig zu finden und zu heilen. Jetzt auf lepramission.ch.
Du schreibst in einem von deinen Büchern auch «Streiten will gelernt sein». Ich bin ganz ein schlechter Streiter. Ich habe das nie gelernt. Was kannst du mir jetzt da für meinen nächsten Streit mit auf den Lebensweg geben?
Du, da müssen wir dann nochmal eine konkrete Situation schildern.
Nein, ich weiss es nicht. Ich weiss einfach, dass ich von
mir... Das willst du jetzt nicht, gell?
Nein, ich habe eben kein Beispiel. Ja, aber ich habe meistens, wenn ich in irgendeinen Streit gekommen bin, ich bin jetzt eher so in der Harmonie, der Harmonietyp. Und lieber mal der Harmonie willen einmal etwas nicht sagen oder einmal ruhig sein oder Krott abschlucken oder so. Was empfiehlst du da?
Es ist ja nicht per se falsch, einmal ruhig zu sein. Aber es ist nicht gut, wenn man es immer ist und wenn man immer schluckt. Und da muss man sich einmal überlegen, warum schweige ich eigentlich? Was ist der Grund, warum ich schweige? Und das können verschiedene Gründe sein. Das kann sein, weil ich vielleicht Angst habe vor der Reaktion oder vor der Konsequenz. Es kann vielleicht eine Angst sein, weil ich mich muss einem Problem wirklich stellen, einem Konflikt. Das können verschiedene Gründe sein. Wenn man aber merkt, das ist ein Muster, dann ist es nicht gut. Weil dann zahlt jemand immer einen Preis und der andere sagt immer, was ein Preis ist. Und das finde ich schade, weil das auch nicht auf Augenhöhe ist. Unbedingt, also gerade jetzt Harmoniebedürftige oder Harmoniesüchtige oder je nachdem, wie man das nennen will, die haben meistens irgendwo Angst vor irgendetwas, vor irgendeiner Reaktion. Und da finde ich es schon sehr wichtig, dort genau anzuschauen. Und dort hat schon viele Leute, die gerne Gefühle richtig beschreiben können. Ich hatte schon Leute gehabt, oder auch bei den Bedürfnissen. Was wäre dir denn wichtig? Was würde dir helfen in dieser Situation? Und ich hatte Leute gehabt, die haben an einem Seminartag bis zum Abend ihr Bedürfnis nicht wirklich beschreiben können.
Ich überlege jetzt gerade, wo, dass ich dann mehrmals da oder dort erzähle, meine Bedürfnisse sagen, aber ich bin einfach so ein demütiger Mensch. Ich kann mich eben nicht immer vorstellen.
Nein. Aber es ist ein Preis, den man zahlt. Und es ist auch, ich finde es eben auch, Konflikt finde ich eben etwas Schönes eigentlich. Weil an einem Konflikt...
Ich nicht.
Das glaube ich dir. Ich glaube es dir. Aber vielleicht müsste man mal schauen, ein Konflikt, ein gelöster Konflikt bringt einem weiter, lässt einem auch reifer werden und wachsen und auch vielleicht in ähnlichen Situationen wieder anders reagieren. Und man muss ja vielleicht nicht den grössten Konflikt angehen, aber vielleicht mal so bei kleineren Konflikten mal üben, dort mal zu sagen, ja, bei mir wäre jetzt wichtig, das will. Mir wäre jetzt wichtig, kommt mir jetzt gerade auch kein Beispiel in den Sinn.
Aber ich habe in meinem Leben schon Leute gesehen, wo ich einfach muss sagen, oh, bitte besprechen doch das dann zuhause und nicht im Laden. Also sie haben irgendwie diskutiert, nehmen wir jetzt eine Familienpackung Orangen oder nur zwei. Und dann haben die richtig können streiten. Und dann habe ich für mich gesagt, das wollte ich nicht. Ja. Also es gibt ja schon auch Sachen, wo man dann gescheiter mal etwas durchwinkt und nicht auf ich bestehe, auf meiner Meinung, weil die ist recht und ich bin wichtig.
Du darfst jetzt aber schon wieder oben abholen. Du darfst jetzt schon dir einen Grund geben für ein banales Beispiel. Bin ich deiner Meinung recht, also da bei mir kaufen kann man auch mal etwas durchwinken. Aber wie oft winke ich durch? Und wenn sage ich mal, nein, jetzt winke ich nicht mehr durch. Und wenn man natürlich immer durchwinkt, nachher tut man auch bei seriösen Konfliktsituationen durchwinken, weil man nicht gelernt hat, sich eben auch einmal zu wehren. Finde ich gerne nicht so schlecht, sich auch mal in kleineren Sachen. Es geht nicht um Gewinner und Verlierer, sondern es geht darum, einem anderen versuchen zu erklären, was mein Bedürfnis ist. Und dann kann das vielleicht völlig etwas anderes sein, wo mir total, ach so, das ist dein Bedürfnis. Ja, wenn ich das gewusst hätte. Und vielleicht, das Problem ist ja immer in der Kommunikation, wir tun ja interpretieren. Und Interpretation kann richtig oder falsch sein. Wenn ich falsch interpretiere, verhalte ich mich falsch. Und darum immer nachfragen, das ist zum Beispiel so etwas. Aber wenn der andere nie merkt, was wirklich dein Bedürfnis ist, wie soll er mit dem umgehen?
Was machen die Leute heute am meisten falsch in Sachen Kommunikation in der Gesellschaft?
Sie diskutieren zu viel auf den sozialen Medien und nicht mehr miteinander direkt. Das ist der, wo ich wirklich, also ich will jetzt da nicht ausschwenken, aber es ist wirklich das Problem, dass da, weil in den sozialen Medien stattfindet, die Brutalität, die Rücksichtslosigkeit, dass das halt immer mehr dann auch ins reelle Leben hineingeht. Und das ist wirklich ganz, ganz schwierig, dass der Respekt voreinander verloren geht. Und dass man nicht in der Lage ist, auch wirklich auf eine anständige Art zu streiten. Also wenn man heute zum Beispiel eine Meinungsverschiedenheit hat, dann endet das so oft im Streit. Wann haben wir verlernt, unterschiedliche Meinungen zu haben und trotzdem einander zu respektieren?
Ich schaue wieder in ein Buch ein von dir. Du bist Fan von diesen drei Kommunikationsschritten von Jesus. Was ist das genau?
Ja, da bin ich wirklich Fan. Also das ist, wenn man schaut, wie er redet mit den Leuten. Er ist ja im ersten Schritt, hat er nie die Leute zu sich kommen lassen, sondern er ist zu den Leuten gegangen in Konfliktsituationen. Zum Beispiel zum Zöllner. Und hat nicht gesagt, so bringen wir mal den Zöllner daher. Das heisst, der Zöllner hat einen gewissen Heimvorteil gehabt und hat sich sicher gefühlt. Das finde ich ja schon mal wichtig in einer Konfliktsituation. Und dann im zweiten Schritt ist Jesus immer auf einen Dialog eingegangen. Sehr oft mit Fragen stellen. Wir haben ja meistens Antworten parat, aber keine Fragen. Und Jesus hat sehr viele Fragen gestellt. Und dann am Schluss hat er schon, wenn er zum Beispiel bei jemandem gesehen hat, dass etwas nicht gut ist, hat er das schon beim Namen genannt. Aber wir machen es anders. Wir sagen, du sollst das nicht mehr machen. Und dann ist fertig. Aus die Maus. Und Jesus hat das anders gemacht. Bei ihm, eben wenn man da nachliest, in den Evangelien, wo man viel von seinen Gesprächen kann anschauen kann, lesen. Also das empfehle ich wirklich, wie hat Jesus kommuniziert. Vielleicht kommt jemand auf noch ganz neue Entdeckungen. Mir hat das einfach gefallen und ich habe versucht, das auch zu übernehmen.
Reden wir über Pension. Ich weiss von vielen Leuten, dass das eine Herausforderung ist, wenn man einfach den Berufsalltag nicht mehr hat. Du hast ja da, siehst es wie ein Start-up, fröhlich altern. Erzähl uns da etwas dazu, wir wollen alle von dir lernen.
Es ist einfach mein Weg. Andere machen einen anderen Weg. Ich habe mir einfach überlegt, ich habe viele Leute gesehen, die irgendwie so ein bisschen planlos in die Pensionierung hineingegangen sind. Mhm. Und dann sind sie da, wissen nicht, was sie machen. Die Männer stehen daheim den Frauen im Weg und umgekehrt. Also wirklich unschöne Sachen. Und ich habe gefunden, also das soll mir nicht passieren. Und ich habe mir wirklich überlegt, eben wie ein Start-up, in was möchte ich investieren? Und das ist wichtig. Zuerst haben wir gesagt, 2-3 Monate muss niemand etwas wollen von mir. Das ist auch gut gewesen. Andere machen es länger, andere kürzer. Aber ich finde es wichtig, dass man nach der Pensionierung einfach mal eine Zeit hat, wo man wirklich nur für sich darf nehmen. In unserem Land haben wir ja den Luxus. Und dann, in was möchte ich investieren? Und das finde ich mega, mega schön, weil dann habe ich einen Plan. Dann weiss ich, wann ich mit diesen geschenkten Jahren noch möchte machen, wann ich auch noch kann. Ich bin jetzt zufällig gesundheitlich und mental fit, von dem her ist es okay. Und dann kommt man auch nicht in ein Loch rein. Im Gegenteil, ich habe manchmal Ideen und ich kann die irgendwie gerne nie platzieren mehr. Aber das ist auch gut so. Aber mein Tag wird nie langweilig. Und wenn man mal langweilig ist, finde ich das cool.
Also, müsste man dann da irgendwie etwas erfinden? Müsste es da irgendetwas geben? Ich denke einfach, wenn junge Leute lernen Auto fahren, dann hast du ein Elmpfütli, dann musst du lernen Auto fahren. Wenn du Kinder bekommst, gehst du in den Geburtsvorbereitungskurs. Sollen wir zwei jetzt da eine Firma, glücklich in die Pension, eine Firma machen, die Kurs anbietet?
Ja, genau, das machen wir.
Nein, also.
Es gibt es noch zu wenig. Es gibt es.
Das gibt's?
Es gibt's, aber es geht nur Vorbereitung auf die Pensionierung. Das geht meistens nur um die finanzielle Situation.
Ja, das
finde ich schade.
Das kenne ich, aber das ist ja dann meistens mit der Pensionskasse und 3a und Bank und.
Genau.
Aber das, ich meine, es geht ja dort um im Kopf, im Hirn, das Leben anzupacken.
Genau.
Das gibt's nicht.
Da wird viel zu wenig, in meiner Meinung, investiert, weil der heutige Pensionierte, der hat noch ein Leistungsvolumen, wo könnte für die Gesellschaft sehr, sehr bedeutend sein.
Und hat wahrscheinlich meistens noch ein Drittel Leben vor sich.
Und ja, vielleicht nicht ein Drittel, aber ich bin mal vor 20 Jahren ausgegangen und von diesen 20 Jahren sind vielleicht 15 Jahre noch produktiv, wo ich wirklich noch an der Gesellschaft mitgestalten kann. Und wir leisten uns den Luxus, den nicht zu nutzen. Und dabei gibt es so viele Möglichkeiten, wie man sich sinnvoll reinbringen. Ich denke zum Beispiel den Nachbar von mir, das ist so ein Velofahrfreak. Und der hat wirklich, wo er pensioniert worden ist, der macht jetzt Velogruppen, macht Veloferien. Und das ist eine Schiene, wie man das machen kann. Super. Da haben ganz viele Leute mega Freude, jede Woche oder wenn sie in die Ferien gehen. Und ich glaube auch im Begleiten von jungen Menschen, also ich begleite jetzt vor allem auch zwei, drei junge Menschen, die einfach Fragen haben, wo man nicht die Allzeit, sondern ich gebe Antworten auf Fragen, die sie stellen. Das ist mir immer wichtig. Ich komme nicht einfach und sage, du sollst schon mal. Und man hat viel erlebt und man könnte wirklich viel prägen. Und das, finde ich, wird vernachlässigt.
Liegt da einfach ganz viel Potenzial brach in diesen Altersheimen und Pflegesiedlungen?
Ja, ich denke schon. Mir kommt gerade jetzt spontan ein Projekt in den Sinn aus England, das ich gesehen habe. Und zwar hat es ja zwei kleine Gemeinden gegeben. England, so in der Region Cornwall, das ist eine sehr arme Region. Und dort müssen die Frauen einfach auch arbeiten, damit überhaupt die Familie durchkommt. Jetzt haben die übrigens auch, was sind eigentlich Bedürfnisse von unseren zwei politischen Gemeinden? Bei der einen haben sehr viel junge Familien und in den anderen haben zufällig sehr viele ältere Leute. Jetzt haben die zwei Gemeinden fusioniert, auch die Kirchengemeinden haben fusioniert und die haben, ohne ich weiss nicht was für Masterabschluss und Zeug und Sachen, haben die jetzt einfach quasi in der Kirche einen Kindergarten, wo jeden Morgen ist einfach schauen die älteren Leute diesen Kindern. In der gleichen Kirche hat es noch eine Ecke, wo Computer zur Verfügung stehen für Leute. Und irgendwo in einer ganz hinteren Ecke ist noch abgetrennt so ein Räumchen, nur mit Paravan, wo die Leute Gespräche führen können. Die haben das also so zusammengelegt. Und das habe ich bin ganz begeistert gewesen, als ich das gesehen habe. Was ist das Bedürfnis? Wir haben da Fähigkeiten von älteren Leuten auch und die machen das auch gern, das läuft.
Wie könnte man vielleicht irgendwie den Blick von der Gesellschaft aufs Alter ein bisschen ändern, dass man eben den Wert vom Alter kann ehren? Also ich weiss zum Beispiel, dass in Altersheimen sehr gern Pfleger aus Asien angestellt werden, einfach weil die das Alter eben ehren. Und heutzutage in der Schweiz hast du dann meistens das Gefühl, okay, jetzt tun wir dort aufs Abstellgleis. Ja. Wie bringen wir den Mindset, den Paradigmenwechsel in der Gesellschaft her?
Ich glaube, den Wechsel den kann man nicht irgendwie politisch organisieren. Es gibt vielleicht etwas, was man machen könnte, aber ich glaube, dass einzelne Beispiele da dazu könnten dienen. Und diese Beispiele, die sollten vielleicht mehr Plattformen bekommen. Jetzt eben wie das, was ich da erzählt habe von vorher. Da begegne ich lauter glückliche Menschen. Und ich glaube, die Plattformen, die gibt's wie nicht. Und die muss man viel mehr eben zeigen. Da tue Gutes und sprich darüber. Oder ein alter PR-Grundsatz. Die sogenannten Boomers, die haben ja ganz wahnsinnige Zeit hinter sich. Das fängt da so in der 68er-Bewegung und dann bis heute, wo viele gerne nicht mehr wissen, was das bedeutet hat. Das ist zum Beispiel die erste Generation gewesen, die nach dem Weltkrieg erwachsen worden ist. Das realisieren viele nicht, was die alles dort geleistet haben. Die haben zwar ihre Hippie-Zeit gehabt und Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das ist lustig, schön gewesen, aber sie haben auch unwahrscheinlich viel geleistet. Und die Erfahrung, die fehlt den jungen Menschen heute, das müssen leisten, damit ich irgendwie zu einem Ziel komme. Und das würde ich mir wünschen, dass man auch vielleicht mal noch schaut, wie könnte man da die Erfahrung überbringen. Es gibt ja Junge, und da flippe ich einmal fast aus, wenn ich sehe, dass da einer irgendein Start-up gründet und plötzlich hat da ein 20-Jähriger 100 Angestellte und trägt wirklich etwas bei zur Wirtschaft. Solche Beispiele sind natürlich so cool. Also da flippe ich wirklich fast aus. Ja. Und dann gibt's aber die anderen, die noch mit 30 daheim abhängen und noch schier noch Sackgeld bekommen. Und das ist vielleicht ein Unterschied, den man auch mal müsste vielleicht aufarbeiten, um ein bisschen den Respekt vor den Boomer auch wieder ein bisschen, das klingt jetzt schon ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen alt.
Aber, ja, das ist alles gut.
Weil eben, so die erste Generation nach dem Weltkrieg, die erwachsen worden ist, die dann hat man das Leben aufbauen, quasi schon auf nicht ganz einfache Mittel.
Mhm. Wir haben jetzt über ganz einen Haufen schöne Sachen vom Alterwerden, von der Pension geredet, aber es gibt ja schon auch Sachen, wo du hast hinter dir lassen. Du bist ja gerne auf Skitouren, du bist gerne reiten. Wie ist das, dass man dann das zweimal auf die Seite tun muss?
Das ist tatsächlich etwas, da muss man sich eingestehen. Das Leben ist endlich und das fängt irgendwann an mit Sachen, die man anfangen muss aufgeben. Und das ist nicht schön. Da muss man auch nicht schön reden. Da muss man auch nicht irgendwie sagen, ja, aber dafür habe ich. Nein, es ist, das stinkt man. Es stinkt man wirklich. Es gehört aber zum Leben. Und wenn ich das nicht will, muss ich früher sterben. Das ist einfach. Aber vielleicht ist es auch darum, mir hat mal jemand gefragt, warum ich so viele Reisen jedes Jahr begleite. Und hat gesagt, ja, weisst, ich will dann mal im Altersheim nicht immer nur vor einer Reise das Personal langweilen. Ich möchte ihnen können verschiedene Reisen erzählen. Ich glaube, dass die Erinnerung, dass das schon etwas Wichtiges ist, dass man auch dankbar zurückschauen kann. Ja, ich kann es jetzt nicht mehr machen, aber ich habe es erlebt. Ich habe wirklich wahnsinnig viel erlebt. Eben Fallschirm springen, Kajak fahren, reiten. Fast alles gemacht, was man machen kann. Ich weiss aber...
Mich begeistert es wirklich, wenn ich deine Kindheit höre, wie du jetzt ein positiver Mensch bist. Das begeistert mich.
Ich habe auch viele Menschen um mich herum gehabt, die mich positiv dann beeinflusst haben. Ich habe wirklich... Man sagt doch immer so, was ist wichtiger, der Weg oder das Ziel? Das ist eigentlich Blödsinn.
Ich sage immer, das Ziel ist das Ziel.
Nein.
Der Weg ist der Weg.
Nein. Wichtig sind die Weggefährten. Die sind wichtig. Ob Weg oder Ziel, das ist hochphilosophisch, können wir 3 Stunden darüber reden. Aber die Weggefährten, die machen es aus. Und ich hatte sehr viele gute Weggefährten, die mir Chancen gegeben haben, Möglichkeiten gegeben haben. Und darum... Die Jugend muss man abhaken, wie man auch den mittleren Teil abhaken muss. Und dann, alles hat seine Zeit. Dann kommt halt einfach der letzte Abschnitt. Ja, es hat schönere Zeiten gegeben, auch körperlich natürlich. Für mich ist es okay. Es ist okay. Und wenn ich irgendwo eine Manie habe, immer wenn ein Ross vorbeigeht mit dem Reiter drauf, sage ich mir, abholen, ich will rauf. Das ist wirklich so. Aber ich weiss, wie sich das anfühlt. Das hat sich im Hirn, wir haben ja da so ein paar Sachen da drin im Hirn, und das hat sich dort verfestigt.
Du hast vor 30 Jahren das Fenster zum Sonntag moderiert, den Tag. Da ist ja immer der Glaube sehr wichtig. Wie hat sich dein Glaube, und du hast vorher gesagt, du warst immer da am Suchen gewesen, auf der Suche nach dem Glauben, wie hat sich das bei dir jetzt im Leben entwickelt?
Ich glaube, ich bin von einem sehr, wie das ist, wenn man als Mensch so plötzlich frisch Christ wird, dann wird man oft mal sehr radikal. Und dann weiss man genau, was richtig ist und was falsch ist. Und ich habe dann mit im Laufe der Jahre gemerkt, die Frage, ist etwas richtig oder falsch, das ist eine ganz schlechte Frage. Weil da geht es ja eigentlich nur darum, um sich abgrenzen können. Und ich habe über all die Jahre gemerkt, abgrenzen ist nicht das, was Gott hat wollen. Auch nicht das, was man bei Jesus sieht. Jesus hat sich nie abgrenzt. Ich gehe zu denen nicht her oder ich mache das nicht. Er hat Wasser zu Wein verwandelt. Wie kann man nur als Gott Wasser zu Wein verwandeln, wenn man weiss, es gibt Alkoholiker? Also, da hat sich Jesus selber viel erlaubt. Und ich glaube, mein Gottesbild ist auf die einen Seite weiter geworden und auf die andere Seite tiefer. Tiefer im Sinn von, ich rede viel mehr mit Gott. Einfach, wenn ich unterwegs bin. Ich rede einfach, das plaudert die ganze Zeit ein bisschen. Er wird mir dann mal sagen, wie viel er wirklich zugelassen hat.
Er hört nicht immer.
Ich weiss doch auch nicht.
Aber redet er manchmal auch?
Ja. Eben jetzt wie bei dem Beispiel von der Mutter. Das ist für mich ganz klar ein Gedanke gewesen, den Gott mir gegeben hat. Oder manchmal komme ich wirklich plötzlich irgendwie so, einfach so Gedankenschüsse von irgendwo her. Und da habe ich wirklich manchmal das Gefühl, der ist jetzt wirklich von Gott. Ich habe aber daraus keine theologische Lehre ableiten. Und ich bin auch weiter geworden oder grosszügiger, muss dir das erzählen, und zwar vor vielen, vielen Jahren. Ich war noch ein junger Christ. Bin ich irgendwo gemeindlich so sozialisiert gewesen, dass man gegen Pfingstgemeinde war. Und dann habe ich mal zur Nacht...
Pfingstgemeinde müssen wir vielleicht schnell erklären,
ja, das ist eine spezielle Freikirche, die sehr charismatisch ist. Und enthusiastisch und alles und so. Und ich bin so sozialisiert worden, die sind falsch. Also sind die falsch. Und dann habe ich einen Traum gehabt. Und zwar bin ich in den Himmel gekommen und dann hat's dort Pfingstler gehabt. Und dann bin ich zu Jesus gegangen und habe gesagt, wofür das noch her, wenn nicht einmal im Himmel Ordnung ist? Und dann bin ich verwacht und dann habe ich gemerkt, dass ich für einen arroganten Kotzbrocken bin. Sorry für den Ausdruck. Aber quasi, ich habe gewusst, was richtig ist und was ist falsch. Und heute sage ich, ich habe andere Parameter, um etwas für mich zu bewerten. Natürlich gibt es sektiererische Sachen und da immer dann, wenn man von einer Person abhängig gemacht wird, wenn eine Gemeindesituation ist, wo klar gesagt wird, das ist richtig und das ist falsch, dann werde ich hellhörig. Aber ich bin weiter geworden. Ich bin weiter geworden.
Du hast vorher gesagt, dass du alle Religionen, auch Buddhismus, ein bisschen ausprobiert hast. Was ist denn schlussendlich der grosse Punkt für das Christentum? Das grosse Plus?
Da muss ich vielleicht sagen, was Negatives anders ist. Ich hatte einen Halbbruder, einen Stiefbruder. Der hat selbst mal gemacht. Und ich war da noch ein bisschen im Zen-Buddhismus sehr tief verankert, war aber mit Christen schon in Kontakt. Und dann einerseits eben, ich wollte wissen, wo ist jetzt mein Bruder. Und ich bin dann in die Meditation hineingegangen und ich habe gemerkt, wie ich mich wirklich vom Körper löse. Also ich habe mir wirklich von oben zugeschaut und bin irgendwo im Universum unterwegs gewesen. Und dann ist so ein Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht zurückgehe, komme ich nicht mehr zurück. Und bin dann zurück und bin zitternd und schweißüberströmend bin ich dann da verwacht. Und für mich ist da ein Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, halt, Das geht nicht. Das ist nicht gut. Und dann habe ich aber angefangen, eben mit Christenkontakt zu bekommen. Und der christliche Glaube ist für mich prozessartig persönlich geworden. Das ist wirklich ein Prozess gewesen, wo ich gemerkt habe, eben gerade durch Jahre von Depressionen zu merken, Gott hilft in so Zeiten. Und mit der Zeit ist dann das wirklich zu einer tiefen Gottesbeziehung und zu einem Gottesglauben geworden. Aber ich kann nicht sagen, die Stunde X ist es gewesen.
Was hast du noch auf der To-Do-Liste?
Auf der To-Do-Liste?
Yeah.
Auf der To-Do-Liste? Ich habe eigentlich gerne jetzt du meinst die sogenannte Bucketlist,
ja,
gell?
Ja, so. Das und das und das wollte ich noch machen.
Habe ich eigentlich gerne nicht mehr so gross. Und zwar nicht, jetzt, weil ich nichts weiss, sondern weil ich habe so viel erlebt. Ich habe mit 40, glaube ich, so viel erlebt wie drei Leute mit 80 nicht. Wenn ich jetzt sterben würde, könnte man sagen, sie starb alt und lebenssatt. Ich habe zum Beispiel die Reiseziele, die ich unbedingt haben wollte, die habe ich alle gesehen und die anderen will ich nicht. Ich habe in dem Sinn wirklich nicht jetzt die Bucketlist.
Ist auch ein Zeichen von Zufriedenheit.
Mhm. Vielleicht,
sehr
ja.
Sehr schön.
Ja. Aber ich bin neugierig. Vielleicht, wenn du mich in zwei Wochen fragst, sage ich dir vielleicht, du, das will ich unbedingt noch machen. Ich lasse mich auch vom Leben. Das gehört auch für mich dazu, jetzt zu den letzten Jahren. Ich würde mich vom Leben noch ein bisschen überraschen lassen.
Verena, danke vielmals für die Offenheit, für deine Lebensgeschichte, dass du uns das Fenster aufgemacht hast in
dein
Herz. Danke, alles Gute.
Danke dir, Martin.
Und auch euch allen alles Gute und merci fürs Hören von diesem Podcast. Wenn ihr euch fragt, wie dann vor 30 Jahren der Fenster zum Sonntagtag mit der Verena dahergekommen ist, ihr seht es im Sommerspecial Fenster zum Sonntagtag, wo die Verena noch viel mehr Spannendes erzählt. In den Shownotes gibt es den Link dorthin und auch den Wegweiser zu anderen Podcasts, die RF Media produziert. Geht's dort mal ein bisschen guseln, hat ganz viel Interessantes. RF Media ist übrigens mit Spenden finanziert. In den Shownotes auch den Link für einen Batzen. Merci. Wenn euch unsere Bücher gefällt, dann sagt es weiter, abonniert es und gebt uns eine positive Bewertung. Das Fenstergespräch macht jetzt eine kleine Sommerpause. Für die nächsten zwei Folgen habe ich euch ein kleines Best-of rausgesucht. Auch wieder mit Gesprächen, die es in sich haben. Danke für alles, bis bald und einen gemütlichen Sommer.
Fenstergespräche. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.